Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.
Mit Christian Erhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei dieser neuen Ausgabe auch wieder mit dabei sind. Tja, Sie hatten es ganz besonders schwer. Die Vereine, insbesondere die Sportvereine, in den vergangenen Monaten, Lockdown hieß es für Sie. Zum Teil gilt das für Sportvereine immer noch. Sie dürfen immer noch nicht so trainieren, wie sie wollen. Schwimmbäder beispielsweise sind immer noch in vielen Bundesländern geschlossen. Was hat das eigentlich mit dem Vereinsleben gemacht? Und vor allem, wenn es jetzt langsam wieder losgeht, wie können Verwaltung und wie kann Kommunalpolitik die betroffenen Sportvereine richtig begleiten und künftig unterstützen? Drei Gesprächspartner hatten wir im Meeting mit der Friedrich-Naumann-Stiftung im Zoom-Meeting wieder. Anja Schwinghoff, sie ist ehrenamtliche Schwimmtrainerin in Elbe-Elster. Dann Tobias Schick vom Stadtsportbund in Cottbus. Die betreiben Breitensport, haben 150 Vereine mit 24.000 Mitgliedern hinter sich. Und Werner Hassepass war mit dabei, Deutscher Sportakrobatikbund. Also da geht es um das Thema Leistungssport, Menschen, die 3, 4, 5 Mal in der Woche trainieren. Spannende Aussagen von denen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Viel Spaß mit unserem Podcast.
Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune.
Lockdown für Vereine, insbesondere Sportvereine, durften ja jetzt lange nicht tätig sein. So ganz langsam geht es zumindest wieder los. Aber wir wollen heute so ein bisschen mal rauskriegen, was das mit dem Vereinsleben gemacht hat. Und wenn es denn so langsam wieder losgeht, ja, wie können denn Verwaltung, wie kann Kommunalpolitik die betroffenen Sportvereine jetzt richtig begleiten und eben auch künftig weiter unterstützen? Darüber spreche ich mit Anja Schwinghoff. Sie ist ehrenamtliche Schwimmtrainerin in Elbe-Elster. Mit Tobias Schick vom Stadtsportbund in Cottbus. Er vertritt rund 150 Vereine in Cottbus mit rund 24.000 Mitgliedern, also wirklich der klassische Bereich des Breitensports. Und Werner Hassepass vom Deutschen Sportakrobatikbund. Da reden wir also auch ein Stück weit schon über Menschen, die 3, 4, 5 Mal in der Woche trainieren, also ein Stück weit auch Leistungssport betreiben. Herr Hassepass, bei Ihnen würde ich gerne beginnen. Ich merke das so ein bisschen gerade bei mir selber. Also wer 4, 5 Mal die Woche trainiert. Ich merke das als Hobbysportler. Also 200 Kilo habe ich jetzt in diesem Lockdown drauf. Was macht das, wenn man wochenlang dann auf einmal gar nicht mehr trainieren kann, eigentlich körperlich mit einem?
Also ich muss sagen, das schlug ja richtig ein wie eine Bombe. Bei uns die Situation, wir standen unmittelbar vor den Berliner Meisterschaften, also alle in Höchstform noch möglichst. Und dann plötzlich nichts mehr. Das ging eigentlich gar nicht. Ich hatte aus eigener Erfahrung, weiß ich das, aus medizinischer Untersuchung und sportmedizinischer Sache, mit einem Schlag aufhören ist gar nicht gesund. Denn es kann auf den Kreislauf gehen, kann Kreislaufkollaps geben und so weiter. Also mussten wir uns was einfallen lassen. Also wir haben sehr schnell reagiert. Wir haben die Leute noch das letzte Training alle nochmal zusammengeholt, haben einen Zettel gemacht, A5, mit Strichmännchen, das ist bei uns so ein bisschen üblich in der Sportart, das ist international, kann das jeder verstehen. Diesen Zettel haben wir verteilt, damit sie die nach Hause gegangen, damit sie zu Hause etwas zu tun haben. Das ist ungefähr ein Programm gewesen für 1,5 Stunden. Das haben wir ins Internet gestellt, das haben wir auf die WhatsApp-Gruppe gestellt. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, damit wir alle gut in Verbindung vernetzt sind. Und haben das, wie gesagt, auch auf unsere Facebook-Seite gestellt als Foto und so weiter. Man sage und schreibe, die schnelle Reaktion hat gewirkt, international. Wir hatten in 3 Tagen 2.300 Zuschaltungen, weil sie allen, ob das Bulgarien war oder ob das Ukraine war oder ob das Israel war, allen ging es genauso. Und so haben wir uns miteinander verbunden, auch international, und haben wir gearbeitet. Und das nächste war, der nächste Schritt war, ja, was machen wir denn miteinander? Bei den Akrobaten ist es so toll, die brauchen Kontakt miteinander. Und dann haben wir den Online-Training angefangen. Bei uns der Tillmann, der hat das mit den Kleinen angefangen, und dann haben wir mit der unserer Anastasia als Trainerin angefangen, und das haben wir bis heute gemacht. Erstmal so weit der Einstieg.
Ich gehe gleich nochmal genauer drauf ein. Ich würde erst nochmal so ein bisschen die aktuelle Situation abfragen. Geht auch Frau Schwinghoff. Sport in der Freizeit hat ja immer ganz viel auch mit Gesundheit letztendlich zu tun. Welche Auswirkungen, vielleicht können Sie das auch mal beschreiben, hatte bei Ihnen eigentlich der Ausfall? Wie haben Ihre Mitschwimmer, Ihre Mitglieder letztendlich eigentlich darauf reagiert? Was waren so die ersten Reaktionen, wenn Sie mal jetzt 8 Wochen zurückdenken? Oft von heute auf morgen geht es nicht mehr.
Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier den Austausch zu finden. Als Sportler sind wir natürlich immer daran interessiert, miteinander in Austausch zu treten und auch in Wettkampf und in Wettbewerb zu treten. Und das von heute auf morgen einfach ruhen zu lassen und abzustellen, ist schon schwierig, ist körperlich schwierig, weil unser Körper ist darauf eingestellt, dass wir uns bewegen. Der hat einen bestimmten Rhythmus, wo er sich darauf eingestellt hat. Aber es ist ja auch unser Geist und unsere Seele, der irgendwie mit dem Sport verbunden ist und da einen ganz engen Kontakt auch braucht. Und ich finde, das Vereinsleben, der sportliche Austausch, die Nähe, die hat natürlich in der Vergangenheit einen ganz großen Mehrwert uns allen als Gesellschaft auch gegeben, diesen Zusammenhalt, den man im Vereinsleben spüren kann, der eine gesellschaftliche Stütze ist, der ist einfach weggebrochen. Mitgliederversammlungen, also Sie haben gefragt, über was ist das Vereinsleben? Das fängt an für mich bei Mitgliederversammlungen, zwischen den Austausch im Vorstand, zwischen den Trainern, zwischen den Ehrenamtlichen, die irgendwie anders unterstützen, die Vereinstätigkeiten, geht dann aber weiter bei den ganzen sportlerischen Tätigkeiten. Ob das einfacher nur Breitensport ist, der jetzt einmal wöchentlich sich zusammenfindet und trainiert, oder ob das wirklich Leistungstrainingsarten sind, die einfach wegfallen und damit eine Lücke aufreißen. Und diese Aufreißen der Lücke, das hat schon wirklich Folgen. Das spürt man von Kind bis zum Erwachsenen. Also ich selber habe 2 Wochen mein Training eingestellt und ich fühlte mich danach auch wirklich nicht gut, sodass ich mich disziplinieren musste, mich dann auch wieder zusammenzureißen und zu sagen, los, es geht weiter. Es gibt einen Trainingsplan, der erinnert dich halt eben dran, dass du was zu tun hast.
Da muss ich kurz nachfragen, wie kann ein Trainingsplan, wenn man zum Beispiel schwimmt, dann aussehen? Also ich bin vom Fitnessstudio aufs Joggen umgestiegen. Na gut, hat ein bisschen was gebracht. Waren es andere Sportarten oder was war möglich dann noch?
Okay, also beim Thema Schwimmen ist es natürlich richtig, dass wir das Wasser brauchen als Element, um unsere Sportart auszuführen. Bei mir kommt insbesondere das Thema Rettungsschwimmen dazu. Da könnte man jetzt auch sagen, man kann so an Landtraining noch mit durchführen, aber wir haben generell den Verein, das seit eingestellt ist, wir den Kontakt abgebrochen haben und gesagt haben, wir stellen die Übungen ein. Ich bin auch umgestiegen persönlich auf das Laufen.
Okay. Tobias Schick, Ihr Verein vertritt ja in Cottbus rund 24.000 Mitglieder. Jetzt darf ein bisschen was im Freien zum Beispiel schon wieder stattfinden. An anderen Dingen hat gestern die Landesregierung beschlossen, dass es in den nächsten Wochen Lockerungen geben wird. Es gibt aber noch massive Auflagen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was, wie ist im Moment bei Ihnen die Situation? Wie erleben Sie die letzten Wochen?
Ja, nochmal sportfrei und guten Morgen in die Runde, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, was die Kollegen schon gesagt haben. An der Stelle muss man wirklich Danke sagen. Die Sportfamilie, sagen wir mal in Cottbus, sie hat zusammengehalten. Sie waren sehr diszipliniert und sie waren auch sehr kreativ. Also wir haben das gemeinsam mit unseren Vereinen und auch Partnern Videos über Facebook reingeteilt, wo Vereine Übungen, insbesondere für Kinder, also ich muss immer sagen, ich glaube, die am meisten Leidtragendsten sind die Kinder und die Senioren, denn die dieses Gemeinschaftsgefühl im Verein natürlich extrem vermissen seit über 8 Wochen. Und da muss ich wirklich ein großes Lob sagen. Da war man sehr kreativ. Man hat Videos, wie man zu Hause trainieren kann. Wir haben eine Sendung, meine 5 Minuten. Das ist unsere Carola Wiesner. Die hat also 5-Minuten-Blöcke gezeigt, was man alles machen kann, und haben versucht, dort zu begleiten. Natürlich gab es viele Ängste und Fragen. Ich glaube, Sie alle wissen, es gibt auch Vereinsmitglieder, die mal schnell die Frage stellen, muss ich überhaupt einen Beitrag bezahlen, wenn ich gar kein Training durchführen kann? Und dort haben wir gemeinsam mit dem Landessportbund versucht, die Vereine auch zu informieren, die Verantwortlichen. Und momentan ist die Situation so, dass die Ungeduld größer wird, dass man natürlich viele Sachen, die wir, das geht uns ja im Privaten auch so, mal einfach die Frage stellt, warum dürfen beispielsweise Lehrer 12 Schüler in einem Klassenraum unterrichten und warum darf ich mit meinem Sportverein, mit meiner Gymnastikgruppe oder was auch immer in einer 500er Quadratmeter Halle nicht mit der gleichen Anzahl. Und deshalb sind wir auch sehr dankbar. Wir haben mit Brandenburg an der Havel und auch Frankfurt-Oder ja einen Appell an die Landesregierung gesetzt, dass wirklich die Turnhallen und die Indoor-Sportarten wieder geöffnet werden. Das nur mal so am Rande. Das sind 70% aller Mitglieder. Ich glaube, das wird in Berlin ähnlich sein wie in Brandenburg und in Cottbus, die davon betroffen sind. Kreativ und wirklich sehr engagiert ist man jetzt seit über einer Woche, dass man im Freiluftbereich wirklich tolle Sachen macht. Und wie Frau Schwinghoff schon gesagt hat, viele Übungsleiter sind sehr kreativ. Es wird dann eben viel Athletik gemacht. Also ich glaube, die meisten Athleten, egal in welchen Sportarten, werden im athletischen Bereich viel gemacht haben, Fahrrad gefahren sein, gelaufen sein und haben sich einfach bewegt.
Und ich glaube, das ist auch das, da hat der Herr Hassepass, um Sie da nochmal mit reinzunehmen, vorhin ja schon mit angefangen. Sie haben Trainingseinheiten auch für zu Hause angeboten, aber auch eine ganze Reihe digitaler Angebote. Vielleicht beschreiben Sie auch nochmal, was vielleicht auch andere Vereine davon an Ideen übernehmen können. Was war aus Ihrer Sicht so das Beste, sage ich mal, an Angeboten, was Sie bieten konnten, was vielleicht auch andere Vereine wie beispielsweise eben auch Herr Schick mit übernehmen können an Ideen noch?
Bin ich jetzt dran?
Ja, bitteschön.
Ach so, das ist natürlich so, er sagte schon, ganz wichtig ist für die Kinder auch der Kontakt. Und es ist so, wir haben ein Online-Training gemacht, 4-mal die Woche, 4 Stunden teilweise. Wir haben auch die Gruppen ein bisschen getrennt, damit das ein bisschen leichter geht, funktioniert in den Räumen und so weiter. Nicht? Aber es war dann so, dass die Kinder oftmals hinterher nicht ausgeschaltet haben, weil sie einfach nochmal miteinander quatschen wollten. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das muss man wissen. Und das schmiedet doch irgendwie zusammen. Und wir haben jetzt auch angefangen, am Montag außen zu trainieren. Ähnlich wie schon gesagt worden ist, vorwiegend athletisches Training. Natürlich haben wir auch Möglichkeiten, individuell Elemente zu trainieren, aber eben nur individuell. Und die Akrobatik ist eine tierische, hautnahe Teamarbeit. Das ist also ganz schwer, die Leute auch auseinander zu bekommen und so weiter. Das ist immer ein Problem. Aber das haben wir gemacht. Und ich muss sagen, wir hatten einen ungeheuren Zulauf. Es waren alle da und man merkte so richtig, die Luft musste mal wieder raus. Und wir haben sie gleich erst mal 3 Runden Stadionrunden laufen lassen, damit erst mal ein bisschen Pumpe rausgeht, damit die beruhigt werden können. Bei den Kindern kochte das innen drin und das hat man gemerkt. Und das da fehlte einfach was. Und jetzt müssen wir sehen, dass es weitergeht. Ich meine, wir haben internationale Kontakte, auch in Deutschland unterschiedlich geht das weiter. In Rheinland-Pfalz fangen sie am Wochenende in der Halle mit an. Aber wie das gemacht wird, ist teilweise, da muss ich völlig recht geben, das ist völlig quer. Wir haben gute Trainer und gute Übungsleiter. Und die wissen, wie man die Kinder und auch die Erwachsenen, egal wie, da läuft ein sehr diszipliniertes Training ab, wie das funktioniert. Und dann werden wir wie die Dummen hingestellt, wie wir was machen müssen. Das kann es nicht sein. Und das, ich muss immer wieder staunen, wie gut die Kinder auch, die kleinen Kinder, wie gut die mitfunktionieren. Und die machen das auch. Und wenn uns dann so Vorschriften gemacht werden, da versträubt es manchmal die Haare. Und das macht es eigentlich nicht so gemütlich. Man kann eigentlich besser miteinander auskommen, man kann miteinander reden, kann das pragmatisch lösen. Und das sind so Sachen, die auf uns zukommen. Und wir hoffen ja, dass inzwischen auch dann beim nächsten, bei uns ist erst am 4. Juni wieder der nächste Termin, wo was weitergehen könnte, dass auch etwas weitergeht.
Frau Schwinghoff, das sieht ja bei Ihnen ähnlich aus. Ich glaube, die Freibäder öffnen jetzt Ende nächster Woche schon wieder. Das Hallenbad dauert noch ein bisschen. Sie sind zusätzlich auch im Ehrenamt auch noch Generalsekretärin der FDP in Brandenburg. Da bin ich so ein bisschen bei den politischen Forderungen auch. Was gerade beim Schwimmen kritisiert wird, sind ja so diese klaren Zeitpläne. Ich denke daran, Mitte Juni darf ein Hallenbad wieder öffnen. Wir haben gleichzeitig die Freibadsaison vorher schon eröffnet und so manch einer wird dann auch anfangen, schon im Badesee oder Ähnliches zu schwimmen. Und da habe ich dann so ein bisschen gleich wieder die Sorge, wie ist denn das mit den Schwimmqualitäten, überhaupt gerade Kinder, die immer seltener schwimmen lernen. Was kann Politik vor Ort hier im Moment für einen Beitrag leisten? Ich sage mal, ich möchte ungern im Sommer wieder irgendwas von deutlich mehr Badetoten wurden.
Ja, danke, dass Sie das Thema ansprechen. Beim Schwimmsport ist es in der Tat so, dass wenn wir Unfälle beim Schwimmsport sehen, dass es da natürlich auch dass man ausrutschen kann auf Fliesen. Aber es gibt natürlich auch Ertrinkungstode, die durch das Nichterlernen oder nicht richtige Erlernen des Schwimmens auch da einhergehen. Darauf weist vor allen Dingen die DLRG sehr häufig darauf hin und beim Schwimmen lernen im Anfängerbereich ist es notwendig, dass Ausbilder sehr eng miteinander und mit den Schwimmauszubildenden und Schwimmanfängern zusammenarbeiten können, weil anders ist natürlich das nicht gewährleistet, dass wir eine Sicherheit irgendwie haben. Die ganzen guten Richtlinien, die wir in der letzten Zeit, ich bin noch beim Thema Schwimmen, wir kommen dann aber gleich zum Thema Politik, die ganzen guten Richtlinien, die wir als Sportler uns da erarbeitet haben und uns auch Konzepte erstellt haben, wie wir in Kleinstgruppen möglichst angstfrei den kleinen Kindern, es geht ja hier um sehr kleine Kinder, die schwimmen, gerade lernen, das angstfrei zu vermitteln, die sind scheinbar jetzt nicht mehr durchführbar. Es sind Abstandsregeln, die gelten auch immer noch im Wasser. Da ist es sind unterschiedliche Studien da, dass das nicht eingehalten werden kann, gerade im Anfängerbereich. Das ist äußerst schwierig. Darauf kommt es natürlich an, ob das jetzt im Freiwasser ist oder ob das im Becken ist. Diese Problematik muss nochmal eingefasst werden. Da müssen die Verbände ran, wie wir im Anfängerbereich damit richtig umgehen, weil die wirklich guten Ansätze, die wir Jahr für Jahr erarbeitet haben und wahrscheinlich, wenn wir zurückblicken auf unsere schwimmerischen Anfänge, wissen wir alle, dass es irgendwann mal einen Schwimmtrainer gab, der gesagt hat, hab dich nicht so, spring jetzt rein, du schwimmst schon. Sind wir ja von abgerückt, dass wir das nicht mehr so handhaben mit unseren Kleinsten und da müssen wir in den Verbänden gut miteinander sprechen, wie wir das lösen können. Dann geht es dann natürlich weiter. Wenn ich jetzt diesen Kurve zur Politik schlage, wir haben jetzt Ausbildungspläne für das Jahr 2020 gehabt. Wir haben Rahmenlehrpläne gehabt, wo sich Trainer und Ausbilder weiterbilden könnten. Auch da sind ja die behördlichen Einschränkungen so, dass wir uns gerade nicht aktuell treffen können oder umschwenken müssen auf digitale Veranstaltungen. Hier muss es von der Regierung, vom Land dann auch aber Zugeständnisse geben können, wie können wir weiter in Ausbildung kommen, damit wir unsere Trainer auch in Lizenz erhalten bleiben können, damit die aktuell weitergebildet werden können. Da denke ich zum Beispiel an Förderungen. Herr Schick, das werden Sie ja auch bestätigen, Lizenzinhaber werden anders gefördert als diejenigen, die keine Lizenz mit haben. Ich frage mich, wie sollen wir denn Lizenzen aufrechterhalten, um qualitativ hochwertigen Sport anzubieten können, wenn wir jetzt gerade keine aktuellen Weiterbildungsmaßnahmen haben können. Und dann kommen die geldlichen Fragen mit dazu. Aber da wollen wir vielleicht auch nochmal weiterhören bei den anderen Kollegen, wenn wir das über das Geldliche sprechen. Deswegen, Herr Erhardt, würde ich gerne Ihnen wieder übergeben.
Ja, genau, das wäre genau mein Stichwort gewesen, weil Herr Schick das vorhin schon kurz angesprochen hat. Ich fange da mal an. Klar, Vereinsmitglieder zahlen erst einmal immer auch Beiträge. Solche Ausfall über Monate, merken Vereine das jetzt auch finanziell? Wie sieht da die Lage im Moment in den Vereinen aus?
Ja, das ist so unterschiedlich, wie die Vereinslandschaft ist. Also nochmal ganz wichtig, auch für Politiker, aber natürlich auch für die Mitglieder. Wir versuchen das immer wieder deutlich zu machen. Sportvereine haben eine besondere Stellung, natürlich auch durch die Finanzämter. Und der Mitgliedsbeitrag hat keine konkrete Gegenleistung. Das muss man also den Mitgliedern auch ganz deutlich sagen. Bisher, muss ich aber sagen, sind die auch alle sehr solidarisch. Schwieriger ist es bei großen Sportvereinen, es trifft nicht nur auf Cottbus, sondern Brandenburg und sicherlich auch Berlin zu, die natürlich noch weitere Sachen, einen Geschäftsbetrieb betreiben, beispielsweise ein Fitnessstudio oder Präventions- und Rehabilitationskurse anbieten. Da gibt es ja auch noch eine Teilnehmergebühr. Die Leistung fehlt. Diese Teilnehmergebühr kann momentan nicht erhoben werden oder wenn, dann nur auf Goodwill. Und das stellt natürlich viele Vereine, die auch mit Hauptamtlichkeit arbeiten, vor große Herausforderungen. Und an der Stelle, wir haben es schon gesagt, wir haben sehr gute, qualifizierte Übungsleiter, die zum Teil für mehrere Vereine freiberuflich arbeiten. Die trifft es natürlich ganz besonders. Und da habe ich meine große Sorge, dass diese Menschen, umso länger diese Krise andauert, sich natürlich neu orientieren, dass uns diese Übungsleiter dann verloren gehen. Und beispielsweise wissen wir es alles, es werden Sportlehrer ohne Ende gesucht. Und da bietet sich natürlich für den einen oder anderen auch die Möglichkeit, um das da ganz klar zu sagen, Da ist es wichtig, dass gerade dieses Fachpersonal, ob nun ehrenamtlich oder hauptamtlich oder mischfinanziert, da gibt es ganz verschiedene Formen, die müssen wir halten, weil das wirft uns um Jahre zurück, wenn wir diese wenigen dann auch noch verlieren. Da kann ich nur hoffen, dass dort Politik vom Bund, vom Land in diese Richtung denkt, wie man dort helfen kann. Es ist ja auch viel auf den Weg gebracht worden, aber ich glaube, auch das brauche ich Ihnen nicht sagen. Vieles ist wieder sehr bürokratisch und schreckt den einen oder anderen dann natürlich auch ab, das überhaupt in Anspruch zu nehmen. Das ist dann unsere Aufgabe. Und ich will noch vielleicht an der Stelle sagen, dass die Vereine generell gewöhnt sind. Sie sind Experten, mit wenig Geld auszukommen. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder geschafft und das schaffen sie momentan auch. Aber wie alle Menschen brauchen auch die Sportfunktionäre eine Perspektive. Und die ist jetzt damit geschehen, dass Outdoor-Training stattfindet. Ab 28. Mai, weil ich das vorhin gelesen habe, hat Brandenburg sich entschieden, die Indoor-Geschichten wieder freizugeben. Natürlich mit Vorgaben und da ist unser Appell an alle Kreis- und Stadtsportbünde, da sind wir gefragt, wieder als Dienstleister, dann natürlich zeitnah zu sammeln, was müsst ihr beachten, liebe Vereine, und das dann zur Verfügung zu stellen. Und da sind wir im guten Austausch. Und in Richtung Kommunalpolitik kann ich nur sagen, nicht an der Sportförderung rumfummeln. Vor allen Dingen, wir haben Haushaltsdiskussionen für die nächsten Jahre. Wir wissen, was an Mindereinnahmen und Mehrausgaben auf die Kommunen, die eh schon gebeutelt sind, zukommt. Aber da wünsche ich mir parteiübergreifend die Solidarität und zu sagen, die Sportförderung wird nicht angefasst. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, weil dann werden wir auch diese Krise meistern.
Herr Hassepass, auch an Sie die Frage. Ich stelle mir immer vor, dass Leistungssport gleich zu klassischem Vereinssport wahrscheinlich sogar noch kostspieliger ist, was Ausstattung oder Ähnliches angeht. Wie sieht bei Ihnen die finanzielle Situation aus? Welche Auswirkungen hat bei Ihnen der Shutdown?
Ja, bei uns ist auch noch ein Sonderfall. Ich muss dazu sagen, wir haben uns mit dem Verein gemeinsam ein Akrobatikzentrum geschaffen. Das ist nicht sehr groß, klein, aber jetzt muss alle Kosten, die da drumherum sind, Betriebskosten und alles und so weiter, muss getragen werden. Dazu haben wir uns natürlich Hilfen gesucht. Wir haben zum Beispiel die Artistenschule Die Etage, die zurzeit keine Trainingsmöglichkeiten hat, hätte man auch organisieren können. Das ist nämlich eine Ausbildung und die sitzen auf der Straße. Dann haben wir Kindergärten vormittags reingeholt. Dann haben wir abends so eine Art freies Training für Artisten, für die was lernen nebenbei, so ein bisschen Tänzer, auch Choreografen und so weiter. Viele, viele Leute reingeholt, die auch mit beitragen, diese Betriebskosten mitzutragen. Die fallen jetzt alle weg. Momentan, nicht? Das ist also, wir sind da ein bisschen schwierig dran. Wir sind schon sehr hoch mit unseren Beitragsgebühren und trotzdem ist es natürlich schwer zu tragen. Denn wir müssen die Halle unterhalten, die muss sauber gehalten werden und so weiter. Da haben wir uns eine Minijobstelle geschaffen von einem Studenten mit einem Studenten und so weiter, dass das alles ordentlich funktioniert. Da, wie gesagt, haben wir momentan, müssen wir genau überlegen, wir haben so einen sehr starken Verein mit 6.000 Mitgliedern, aber wir sind ja nur eine Abteilung und jede Abteilung funktioniert sozusagen wie so ein kleiner Verein im Verein und ist sehr eigenverantwortlich. Wir haben diese Geschäftsstelle, die hervorragend funktioniert, muss ich sagen, und super unterstützt, eine gute Leistung nebenbei, die uns bei der Arbeit sozusagen, ehrenamtlichen Arbeit unterstützt, damit wir entlastet werden, in der Buchhaltung und allem drum und dran. Aber auf der anderen Seite, was die praktische Arbeit betrifft und was da drumherum ist, da müssen wir sie auch noch sehr viel selbst leisten. Und da muss ich völlig recht geben, man hat in der Politik so ein bisschen den Eindruck, in allen Parteien muss ich dazu sagen, das ist sozusagen eine Billigunterhaltung. Die Trainer werden so unterbezahlt, wenn ich unsere Trainerin sehe, die gerade mal sie den Mindestlohn erhält, das ist eigentlich nicht tragbar. Und da muss man sich im Sport insgesamt auch mal was einfallen lassen. Es gibt, also ich sage das ganz ehrlich, weil ich international sehr kontaktfreudig bin, rings um Deutschland, alle Länder geben mehr für den Sport aus als Deutschland. In Bezug auch die Breitensport betrifft und so weiter. Ob das Polen ist oder ob das Russland ist oder ob das Belgien ist oder Holland ist oder Frankreich ist. Ich habe nur ein Beispiel. Ich habe 12 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk organisiert, Trainingslager. Und da sagt der Ingo Weiß, damals war er noch Jugendchef vom DOSB, im DOSB, ja, bei uns gibt's für, wir wissen das, jetzt gibt's 240 Millionen für einen Leistungssport. Der Franzose stellt sich ganz einfach hin, das war schon ein paar Jahre her, bei uns gibt es 1 Milliarde. Da fiel uns allen der Mund runter. Nicht? Und das hat man auch gemerkt. Die sind eben ganz anders versorgt, auch mit ihrer hauptamtlichen Tätigkeit. Und da merkt man, das merkt man auch. Und das fehlt eigentlich so ein bisschen hier in Deutschland. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ein wahnsinniges Engagement, auch in unserer Sportart, wenn man nach Sachsen reinguckt, was da für ein Engagement ist, was die aufgebaut haben. Die haben eine Elite-Sportschule, die haben in Riesa, die haben mit dem Sportclub, haben die gemeinsam mit dem Land, mit der Stadt, haben die da was aufgebaut, was professionell läuft. Oder Hoyerswerda, das ist traumhaft, nicht, was die da geleistet haben. Und sehr, sehr, sehr viel private Initiative, muss man sagen. Und das sollte eigentlich vom Staat und von der Politik mehr geschätzt werden.
Okay, danke Ihnen. Frau Schwinghoff hat vorhin auch mehrfach genickt, habe ich gesehen, als Herr Schick zum Beispiel das Thema Sportförderung der Kommunen ansprach. Herr Hasselbach spricht jetzt von einer Billigunterhaltung des Sportbetriebs. Ich muss nur ganz fairerweise sagen, also klar, wir müssen die Unternehmen gerade unterstützen. Wir haben viele, die in Kurzarbeit sind. Das alles kostet an den verschiedensten Stellen. Welchen Stellenwert realistisch, Frau Schwinghoff, wird denn der Sport haben? Was können Sie tatsächlich sagen, sodass es auch realistisch macht? Und was ist einfach nur ja, Wunsch und Hoffnung, aber das Geld wird nicht reichen?
Dankeschön für die Frage. Das Thema Sportförderung beschäftigt mich persönlich natürlich aus meinem Ehrenamt heraus, weil ich als Trainerin da fungiere, aber auch in den verschiedenen Funktionen. Ich darf im Kreistag in Elbe-Elster die Sportförderung aktiv auch mitgestalten. Wir haben in Elbe-Elster eine Sportförderung, die kreislich auch eine Zusage mit unterstützt. Und da haben wir in den letzten Wochen, und eigentlich sollte die Sportförderung im März abgeschlossen diskutiert sein, aber da hatten wir den Ausfall der Sitzung. Deswegen ist das da noch nicht passiert. Dass wir da gesagt haben, die Landkreise können da auch Gelder mit in die Hand nehmen. Das passiert aber unterschiedlich von Landkreis zu Landkreis. Die Sportförderungslandschaft insgesamt in Deutschland ist halt eben sehr durchmischt und sehr durchwachsen, was es für einzelne Vereine dann eben auch, umso kleiner der Verein wird, umso kleiner die Infrastruktur ist, umso schwieriger wird es, das alles zu durchblicken und dann auch abgreifen zu können und sich Hilfe auch zu holen. Und da muss es vielleicht auch noch mehr Angebote geben, dass man die Sportförderung sagt, wir unterstützen das, der Stellenwert, den sehen wir, der ist hoch, weil wir brauchen den gesundheitlichen Aspekt des Sports, wir brauchen den gesellschaftlichen Aspekt des Sports und deswegen ist der Stellenwert hoch. Und vielleicht sollte es da auch noch mal einfach eine Möglichkeit geben, dass man da mehr Informationen schafft, auch an die Vereine, wo denn die Sportförderung auch wirklich greift, welche Landkreise einzelne Pakete haben oder wo es dann wirklich auf städtischer, auf kommunaler Sicht dann die einzelnen Sportförderungen ausgeschrieben werden. Das ist da ganz dringlich und da geht es, wie ich das vorhin schon angesprochen habe, A, um die finanzielle Unterstützung, das ist richtig, und dass man da aber auch genau guckt, welche finanziellen Unterstützungen können denn gemacht werden. Wir haben in Elbe-Elster uns einen Weg entschlossen, dass wir gesagt haben, wir knüpfen die Unterstützung auch daran, wie viele lizenzierte Trainer und wie viele Trainer sind auf dem Weg zu einer Lizenzierung. Dass man den Weg auch mit begleiten kann, dass wir eine qualitativ hochwertige Sportunterstützung haben, denn das ist auch wichtig, dass wir dann den Trainierenden eine gute Sportleistung auch anbieten können in Brandenburg.
Ganz herzlichen Dank. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr, deswegen bitte ich alle drei Teilnehmer jetzt nochmal eine kurze Antwort. Ich möchte aber diesen Ausblick zumindest machen. Herr Schick, ich beginne bei Ihnen. Sie haben jetzt 3 Wünsche frei an die Stadt Cottbus. Was kann die Stadt, was kann die Kommunalpolitik, wie kann jeder einzelne Bürger in Cottbus Sie unterstützen, um die Situation zu meistern?
Also das allererste ist, wer seit vielen, vielen Jahren in seinem Sportverein ist und das schätzt, was er da an dem Verein hat, Mitglied bleiben, Hilfe anbieten. Das zweite ist, Sie haben das schon angesprochen, ich würde jetzt nicht unbedingt eine Erhöhung der Sportförderung, ich bin schon froh, wenn die stabil bleibt, wenn sie unangetastet ist. Und mir ist wichtig, dass alles getan wird, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer uns überhaupt weiterhin unterstützen können. Ob als Spender, als Sponsoren, als Arbeitgeber, die einen freistellen. Also alles Mögliche machen, dass die Wirtschaft, egal wie groß, wie klein die Betriebe sind, wieder zum Laufen kommen und dass das funktioniert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, das glaube ich schon, dass man mehr miteinander spricht. Das tun wir in Cottbus mit der Stadtverwaltung, mit der Politik und auch mit denjenigen, ich will mal sagen, die ein bisschen mehr Ahnung logischerweise haben, weil sie täglich im Sport zu tun haben. Und das ist dann der letzte Wunsch. Haben Sie Vertrauen in die Sportvereine, in Ihre Funktionäre und vor allen Dingen in Ihre Sportler? Wir sind gewöhnt, uns an Regeln zu halten. Wir hinterfragen die nicht unbedingt immer. Aber wir sind es gewöhnt und uns mehr Vertrauen zu schenken, dann kommen wir aus dieser Krise als Sportverein auch raus.
Das klingt sehr stark auch nach Kommunikationswünschen einfach. Herr Hassepass, auch an Sie. Drei Wünsche an das, ja, bei Ihnen dann Land Berlin oder auch an den Bund?
Ja, ich, das ist natürlich insgesamt für mich jetzt schwer, weil das, er hat mir schon sehr vieles aus dem Mund genommen, muss ich echt sagen. Aber ich sag's mal sportartspezifisch, dass die Sportart im Turnerbund wieder mehr Anerkennung bekommt, im Berliner Turnerbund oder Berliner Turn- und Freizeitsportbund, ist die ideell so nach unten gesackt. Ich sag's mal so, ich hatte früher mal die Sportakrobatik geleitet, da hatte ich noch 10.000 Euro im Jahr, jetzt haben die 2.500 Euro im Jahr. Da gibt es einen Widerspruch. Die einen sagen, dort ist Leistungssport. Wir machen auch Leistungssport unter viel schwereren Bedingungen, aber wir müssen es auch leisten. Wir müssen auch Deutsche Meister werden oder internationale Meisterschaften schaffen. Da wünsche ich mir, dass da wieder mehr Anerkennung kommt für die gesamte Sportart. Ja, und insgesamt gesehen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, so wie unsere Kinder am Montag mitgemacht haben, dass es eben entsprechend weitergeht. Und genauso wie wir aufgebaut haben, dass da eine entsprechende Perspektive für die da ist und dass einfach mal der Zug weitergeht. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
Okay, wunderbar. Frau Schwinghoff, sind jetzt so ein bisschen in der Doppelrolle natürlich gefragt. Einerseits, was können Sie von dem, was Sie gehört haben, schon auch politisch mit übernehmen, von Anerkennung, Perspektiven schaffen, der finanziellen Situation, das nicht zurückfahren, dem ganzen Thema Kommunikation und was haben Sie zusätzlich vielleicht als Trainerin selbst noch an Wünschen?
Danke. Ich denke, es ist jetzt ganz wichtig, Herr Schick hat es gesagt, wir sind an Regeln gewöhnt und wir können aber auch durch Kommunikation Regeln mitgestalten. Wir brauchen jetzt die Verhältnismäßigkeit auch in den Regeln. Wir müssen schauen, welche Regeln sind verhältnismäßig, wie können wir in einzelnen Sportarten vielleicht unterschiedlich eine Verlautbarung herausgeben, dass dort Trainer auch eine verhältnismäßig ordentliche Art und Weise haben der Regelungen. Dann, wenn wir die Regelungen so haben, dass sie das sich anschauen, dann haben wir mehrfach schon gehört, die Frage ist, wie ist es durchführbar? Wie ist es durchführbar vor Ort? Welche Rahmenbedingungen sind da? Kann man überhaupt, wenn es schon Regelungen sind und wir als Sportler uns durchaus an ein Regelbuch halten können, können wir das dann auch dann noch durchführen? Regeln müssen halt eben auch umsetzbar sein. Und das habe ich in den Diskussionen viel gehört, dass es da halt eben auch darauf gerufen wird, das brauchen wir. Und pragmatisch muss es manchmal eben auch gelöst werden. Aber das nützt unseren Trainern vor Ort nichts. Denn die gehen dann als diejenigen, die die Verantwortung übernehmen für die Trainingsgruppe und insbesondere dann auch für Kinder, die gehen dann halt eben auch ein Risiko ein. Das müssen wir auch verstehen, dass wir da an der Seite der Trainer auch stehen und sagen, das funktioniert, das können wir machen. Und hier setzen wir auch einen Punkt, dass wir sagen, so viele ehrenamtliche Schultern, da eine Menge Verantwortung und da stehen wir an deren Seite.
Ganz herzlichen Dank. Wir hatten gesagt, wir nehmen auch unsere Chat-Teilnehmer noch mit rein und es sind ein paar Fragen gekommen. Da beginne ich jetzt gleich bei Ihnen mit einer ganz konkreten Frage. Frau Schwinghoff, hier fragt jemand zum Thema Schwimmen. Interessiert mich, ob die Schulschwimmkurse in den dritten Klassen in Brandenburg voraussichtlich nachgeholt werden können. Wir hatten da vorhin über die Zahl auch der Schwimmer ja bereits gesprochen. Oder immer mehr Nichtschwimmer vor allem. Wissen Sie da was Konkretes schon?
Das muss ich leider sagen, weil ganz konkret kann ich es nicht wissen, aber vom Deutschen Schwimmverband sind Trainingsverlautbarungen rausgekommen, wie das Training aussehen könnte. Und gerade dann, die Frage bezieht sich ja auf Schwimmkurse, da muss man differenzieren, sind es halt Anfängerschwimmkurse, die auf das Seepferdchen hinzielen. Ich finde es schade, dass es in Brandenburg erst in der dritten Klasse diese Schwimmkurse schulisch angeboten werden, aber das ist eine andere Frage. Anfängerschwimmkurse mit einer größeren Gruppe werden wahrscheinlich unter den jetzigen Voraussetzungen, so wie es jetzt die Verlautbarungen sind, schwierig sein, weil die Gruppen sehr klein nur sein können. Umso besser die Schwimmerfahrungen sind, könnten vielleicht auch die Kurse größer sein, aber das muss man wirklich dann auf dem Gesundheitsstand abschätzen, was wir dann im Herbst eben noch vorliegen haben oder im Spätsommer.
Ja, wir haben diesmal relativ starken Brandenburg-Fokus in der Tat, auch bei den Fragen. Eine konkrete Frage, ich glaube, Herr Schick, da können Sie vielleicht am ehesten helfen. Wann konkret machen die Turnhallen wieder auf in Brandenburg? Wissen Sie das terminlich genau?
Also der Ministerpräsident hat das gestern mitgeteilt, der 28. Mai, das ist Donnerstag nächste Woche, soll es möglich sein. Ich musste aber da um Geduld bitten, das war gestern auch bei uns häufig das Thema. Wir gehen davon aus, ich glaube, das werden die Kollegen der Kreis- und Stadtsportbünde flächendeckend tun, dass wir am Mittwoch konkrete Unterlagen haben, wo wir wieder gebündelt sammeln, was zu beachten ist. Also da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Ich will aber an der Stelle nochmal auf die Bedingungen für das Training eingehen. Frau Schwinghoff hat es auch gesagt, gestatten Sie mir das, auch das ist unsere Empfehlung, dass die Übungsleiter und Vereinsvorsitzende wirklich abschätzen, erstens, wie viel Platz habe ich zur Verfügung, zweitens, welche Erfahrungen bringt denn überhaupt mein Übungsleiter ein und was traut er sich zu und dann natürlich, was betrifft meine Teilnehmer, also die Altersgruppe oder auch deren Erfahrungen. Und ich glaube, wir tun gut daran, insbesondere, ich weiß, es ist eine traurige Nachricht, aber was den gesamten Vorschulsport angeht, glaube ich, sind viele Ehrenamtliche zum Teil überfordert. Und da kann ich nur empfehlen, sehr transparent mit den Eltern zu sprechen. Ist es möglich? Unter welchen Bedingungen? Was müssen wir dort anfassen? Also da muss man wirklich auch dann prüfen, was man sich zutraut.
Dieses Prüfen, was geht, dazu kommt gerade noch eine Frage, würde ich noch mal kurz bei Ihnen bleiben, Herr Schick. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Sind Geisterspiele, fragt hier jemand, in Handball, Fußball und Co. in den unteren Ligen eigentlich denkbar und vor allem für die Vereine auch wünschenswert?
Also denkbar ist ja im Sport alles. Also wie gesagt, wir können improvisieren. Wir beobachten das ja im Fußball. Ich bin ehrlich, wahrscheinlich wie viele Millionen Menschen, ich habe mich geärgert, habe es mir trotzdem angeguckt. Auf alle Fälle ist es, glaube ich, wichtig, jedem Sportler, ob nun Breiten- oder Leistungssportler, der will Wettkämpfe. Wir sind alle wettkampforientiert, wir wollen den Vergleich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Fachverbände in den einzelnen Sportarten, jetzt Handball angesprochen, aber das gleiche gilt ja für Volleyball, das Wetter wird immer besser, dass wir zulassen, dass vielleicht auf dem Vereinsgelände einzelne Mannschaften auch wieder gegeneinander spielen und sich einfach messen. Das ist der Ursprung von Sport. Gesundheit ist das eine, aber das andere ist natürlich auch zu merken, habe ich Fortschritte gemacht. Stellen Sie sich vor, jetzt dürfen Sie wieder trainieren und alle stellen sich die Frage, ja, wofür trainieren wir denn, wenn wir keine Wettkämpfe mehr machen können? Also ich glaube, da sind jetzt die Fachverbände aufgefordert, sich was einfallen zu lassen. Und das Finanzielle ist, glaube ich, auch wieder sehr unterschiedlich. Auch da ist die Kreativität der Vereine gefordert. Es gab ja schon in der Vergangenheit Geisterspiele. Ich denke an Dynamo Dresden. Da haben die Leute einfach den Eintritt trotzdem bezahlt. Da muss man schauen, was vor Ort möglich ist und ob das sinnvoll ist.
Okay, und ich mache noch einen Kommentar zum Schluss, der hier noch gekommen ist. Und das gebe ich noch mal kurz an Herrn Hassefass dann weiter. Dort schreibt jemand, ich denke, die Sportförderung, über die wir eben gesprochen haben, sollte noch erhöht werden. Die Aufgaben und Herausforderungen, die auf die Vereine zukommen, werden gesellschaftlich immer größer. Jetzt machen Sie Werbung an die Politik. Wie kriegen wir das hin? Warum muss diese Sportförderung erhöht werden, Herr Hassefass?
Warum? Ganz einfach. Es ist so, dass das personell gibt es eine Riesenforderung. Und die ist teilweise die ehrenamtlichen Leute, ich kenne das, überall in den Vereinen und so weiter. Da ist so ein Aufbringen an persönlichen Engagements, wenn, ich sag mal so, ein Kraftfahrer darf auf der Bahn oder ein Busfahrer darf auf der Autobahn nur so und so viel fahren. So was spielt bei einem ehrenamtlichen Trainer oder Übungsleiter gar keine Rolle. Da gibt es keine Arbeitszeit, da gibt es keine Zeiten, gar nichts. Es wird gemacht, wenn es notwendig ist. Das ist einfach so. Das Engagement ist unglaublich groß. Das muss ich einfach mal so emotionell sagen. Und das wird völlig unterschätzt. Und das muss einfach von der Politik auch mehr geachtet werden. Das ist einfach so. Wenn hier der Leistungssport, ja teilweise auch in unserem, insbesondere bei unserem Bereich, so vom Engagement her getragen wird, dann muss es auch eine entsprechende Unterstützung bekommen. Es hat jetzt auch, die nicht-olympischen Sportarten haben jetzt auch mehr Geld bekommen. Finde ich hervorragend, dass man endlich mal auch an die Leute denkt. Nicht, aber es ist nicht so einfach. Und das betrifft natürlich auch hier in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt sehe, hier in Berlin gibt es jetzt eine Unterstützung für die Vereine, finde ich hervorragend. Endlich hat sich da mal was gefunden. Das sind ja zwei Parteifreunde, die sich da gefunden haben. Der Landessportbund und der Innensenator. Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass es ein bisschen wenig ist. Ich kenne das von dem Bereich der Freiberuflichen. Nicht? Da waren 2 Wochen, hat das Geld gereicht und plötzlich war es alle. Und dann kriegt er nichts mehr. Das sind so Dinge, ich hoffe, dass die Leute miteinander gut berechnen und mal ein bisschen nachgucken und ab und zu auch vielleicht mal in die Praxis gucken. Das ist nämlich ganz wichtig, in die Praxis gucken. Nicht vom Schreibtisch her sagen, naja, das so funktioniert das, so viel kriegt er oder sonst wie, oder so hat es zu funktionieren, oder so muss der Abstand sein. Es gibt manchmal in der Praxis so gute Vorschläge, Gedanken, die man vielleicht mal übernehmen könnte.
Wunderbar, Herr Haspers, Sie bringen das so wunderbar rüber mit diesem Engagement, auch dieser Emotionalität. Dafür ist es schon wichtig, das auch in die Politik zu tragen, dort in der Kommunikation zu bleiben. Das zumindest nehme ich aus dieser Veranstaltung mit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen dreien, bei Anja Schwinghoff, bei Tobias Schick und bei Werner Haspers.
Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.